Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und nein, mein heutiger Gast ist nicht bei mir eingezogen, sondern hat einfach erneut die Zeit gefunden, mit mir über die vergangenen Ereignisse zu reden. Es ist der Simon Strauß. Hallo Simon.
Servus.
Ja Simon, vorletzte Woche haben wir gemeinsam über den Sieg in Paderborn geredet, haben uns vergangenen Donnerstag bei der Jahreshauptversammlung des ersten FC Nürnberg getroffen und jetzt bist du wieder in der Leitung. Über die wichtigsten Ereignisse im Rahmen der JHV werden wir dann noch anschließend berichten, doch vorher müssen wir wohl über das Spiel beim Karlsruher SC sprechen, dem zweiten Auswärtsspiel in Folge. Die letzten Gastspiele im Wildpark waren für den FCN ja nicht gerade sonderlich erfolgreich, verlor man doch zuletzt mit 1:4 bzw. 0:3. Trotzdem war ich im Vorfeld doch eher positiv gestimmt, auch wenn man bekanntlich auf Jens Castrop verzichten musste, der war ja rot gesperrt. Wie war denn bei dir vorher die Erwartungshaltung?
Ja, eigentlich dachte ich, ja, so mit den Leistungen der letzten Wochen könnte man da ja dran anknüpfen, zumindest an die Paderborner Leistung, also an die erste Hälfte gegen Paderborn. Und aber der KSC hat eindrucksvoll bewiesen, warum er bei mir vor der Saison als Geheimfavorit galt.
Mensch, hättest du damit bloß nicht bei der letzten Ausgabe mit angefangen, da haben sie sich wahrscheinlich dran erinnert.
Jinxed it.
Ja. In der Startaufstellung gab es auch entsprechend nur einen Wechsel. Jens Castrop musste eben zuschauen, das hatten wir schon besprochen, und für ihn kam Mats Möller-Daly. Wäre auch für dich die erste Wahl gewesen?
Ich mag ihn ja sehr, aber ich hätte mich vielleicht für einen defensiveren entschieden oder mit jemandem, der mehr Qualität in der Defensive hat als Mats Möller-Daly. Weiß nicht, ob da ein Thailand Duman der bessere Kandidat gewesen wäre. Oder eben, also an der Formation, beziehungsweise an der taktischen Formation was ändern, wäre da wahrscheinlich wegen dem Ausfall von einem Mann auch zu viel gefordert. Deshalb, ja, es ist eine schwere Frage. Also ich denke, ich hätte wahrscheinlich auch Mats Möller-Daly aufgestellt, einfach um die Dynamik in der Offensive von Jens Castrop auch abbilden zu können.
Mein Tipp wäre ja ursprünglich gewesen, dass Tim Handwerker spielt, aber der war ja leider war irgendwie angeschlagen, war gar nicht mit im Kader dabei. Ansonsten standen nur noch für diesen Part Johannes Geis und Ali Loon zur Verfügung. Mit einer reinen Doppelsechs wollte Christian Fjell dann wahrscheinlich nicht spielen. Und ja, so wie du es gesagt hast, also entweder Mats Möller-Daly oder Thailand Duman. In dem Fall hat er sich für Mats Möller-Daly entschieden, aber ich glaube, später kam ja Thailand Duman dann für Mats Möller-Daly, aber sehr viel genommen haben sie sich nicht. Und ja, das war mal so ein Spiel. Ich habe noch gar nicht wirklich richtig auf der Couch Platz genommen und schon war der Matchplan, so wie ihn Christian Fjell wahrscheinlich seinem Team mit auf den Weg gegeben hat, schon komplett über den Haufen geworfen.
Ja, also ich hatte schon auf der Couch Platz genommen.
Du Glücklicher.
Und dachte mir dann aber auch, ja, wärst mal lieber im Bett geblieben.
Das hat sich wahrscheinlich Jannes Horn auch gedacht in dem Moment, ne?
Ja, also es sah für mich aber auch in dem Fall ein bisschen so aus, als wäre Jannes Horn, ich glaube, Heise ist da im Zweikampf mit ihm durch, also es war ja ein Gezupfe und Geziehe, weiß nicht wer wen im Endeffekt da ein bisschen aus dem Tritt gebracht hat, aber heiße Feld, und für mich sah es in der Wiederholung so aus, als hätte er, also natürlich unbeabsichtigt, Jannis Horn unten am Fuß etwas mit dem Arm beim Fallen berührt und ihn so aus dem Tritt gebracht, weil also nach dem geschriebenen Ausrutscher sah es jetzt nicht aus, es war eher so ein Stolperer, weil er aus dem Tritt kam, also zumindest aus meiner Sicht, konnte man jetzt aber in der Wiederholung auch nicht genau nachvollziehen.
Ja, man hat dann in der Situation auch schön gemerkt, Ivan Marquez hat sich irgendwie darauf verlassen gehabt, dass Jannis Horn da noch ein Stück weiter geht, und hat dann relativ schnell geschaltet, also eben relativ spät geschaltet, so muss man sagen. Paul Nebel hat sehr schnell geschaltet, und ja, 11 Sekunden waren gespielt und es steht 0-1. Einen beschisseneren Start hätte man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen können.
Nö, höchstens Notbremse von Marquez, rot und ein Elfmeter oder so. Also, ja, es war einfach richtig beschissener Start und hat schon ein bisschen so dieses, ja, eine Vorahnung gegeben, wo es hinlaufen könnte, weil wir auch danach nicht wirklich ins Spiel gekommen sind.
Nee, eher im Gegenteil. Wir haben den Karlsruhen mehr oder minder mehr ins Spiel noch mit reingeholfen, unter anderem 9. Minute. Ich weiß gar nicht, wer den Ball zurückgespielt hat. Ich glaube, das war Brown oder war es doch Horn. Zurück auf Martina gespielt, der spielt den Ball unter Bedrängnis dann hinten raus. Ball landet bei Lars Stindl, der schießt an Martina vorbei, aber Ivan Marquez steht da noch auf der Linie und rettet. Und den Abpraller schafft es dann Stindl wirklich aus 3 Metern weit übers Tor dann zu schießen. Also da habe ich auch erstmal tief durchgeatmet und habe mir gedacht, puh, das hätte jetzt auch ganz anders laufen können. Dann wäre nach 9 Minuten eigentlich schon alles im Eimer gewesen.
Ja, da wäre der Käse gegessen gewesen, aber ja, Marquez hat er dann quasi auch seinen Lieblingsplatz im Strafraum gefunden, die Linie. Also war blöder Fehler von Martinho, stark von Marquez gerettet. Und ich dachte mir, da hatte ich noch die leichte Hoffnung, ha, das rächt sich. Aber ja. Dem war dann zumindest in der ersten Hälfte noch nicht so.
Ich wollte gerade sagen, diese Hoffnung hatte ich dann etwas später. Da war ich auch nicht ganz allein. Aber erstmal ging es in der ersten Halbzeit irgendwie einfach weiter. Also der Club irgendwie so überhaupt nicht im Spiel. In der 24. Minute war Marquez wieder auf der Linie und hat gerettet. Ist dann aber auch, glaube ich, abseits gepfiffen worden.
Ja.
In der 38. Minute hat Matanovic dann den Ball an den Pfosten gejagt. Und es hat sage und schreibe bis zur 44. Minute gedauert, bis der Club wenigstens einmal irgendwie gefährlich vors Tor gekommen ist. Allerdings auch nur in Anführungsstrichen, weil Usun hat da aus 18 Metern mal kräftig dann übers Tor geschossen. Und ja, das war so ein Spiel, wo man eigentlich sagen konnte, boah, da haben wir echt Glück gehabt, dass wir nur mit einem 1-0 in die Halbzeit gehen. Weil normalerweise muss Karlsruhe zu dem Zeitpunkt eigentlich schon 2-3-0 führen.
Ja, wenn nicht 4. Also du hast zweimal Marquez auf der Linie, du hast den Postenschuss, glaube ich, noch, oder? Oder war der später?
Nee, der war in der 38. Matanovic, ja.
Ja, genau. Und na gut, Schleusners Chance mit Marquez auf der Linie war abseits, gut. Aber dann, ja, 3-0. Brauchen wir uns nicht beschweren, wenn es da so steht.
Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe dann so in der Halbzeit an die letzten Spiele gedacht und habe mir gedacht, naja, das war jetzt unsere schlechte Halbzeit. Mhm. Jetzt könnten sie eigentlich die gute auspacken und haben aber zur Halbzeit auch einen Wechsel vorgenommen, wo ich immer noch nicht so hundertprozentig weiß, was jetzt der ausschlaggebende Grund war. Marquez ist draußen geblieben, für ihn kam Gürlien. Ist er draußen geblieben, weil er angeschlagen war, oder war es eher, weil er gelb-rot gefährdet war, oder eine Mischung aus beiden?
Also laut Kicker eine Mischung aus beiden.
Kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Hat aber unsere Defensive auch nicht wirklich stabiler gemacht. In der 51. Minute kann Gürlien Matanovic beim Abschluss gerade noch ein bisschen stören. Dann kurz drauf war wieder so ein Aufbaufehler. Dann schießt Vanicek drüber und irgendwie ging es munter weiter bis zur 60. Minute.
Ja, da knallt Schleusner das Ding an die Latte und quasi im direkten Gegenzug, also der Sky-Kommentator meinte noch, man sagt ja auch gern, also wenn Chancen so fahrlässig vergeben werden, das rächt sich, und er hatte den Satz noch nicht ganz ausgesprochen, schiebt Usun ein. Und ja, also es war auch, ich habe mir vorhin nochmal die Zusammenfassung angeguckt, also Usun baut diesen Spielzug selbst aus der eigenen Hälfte raus auf und läuft durch. Okunuki spielt diagonal. Goller versucht noch ranzukommen. Bin ganz froh, dass er nicht rangekommen ist. Somit war Heise da, glaube ich, auch ein bisschen überrascht und kriegt den Ball nicht unter Kontrolle oder lässt ihn nur zu Usun prallen. Der lässt ihn aussteigen und haut mit links rein. Also stark und abgezockt gemacht. Das sowas sieht man gern. Hätte man auch in dem Spiel gerne öfter gesehen.
Ja, vor allem, ich hab mal vorhin auch nochmal die Zusammenfassung angeschaut, wie Usun wirklich den Ball im Strafraum auf dem rechten Fuß hat, wartet, bis Heise ihm entgegenstürmt und sozusagen im Fallen ist, sich schnell das Ding auf den linken Fuß rüberlegt und dann wirklich mit einer Seelenruhe das Ding ins Tor zirkelt. Also das war schon wirklich erste Sahne, was er da gemacht hat. So dermaßen abgezockt mit seinen gerade mal 18 Jahren. Also wirklich absoluter Wahnsinn.
Aber da, also bei dem Angriff, glaube ich, sah man auch die große Stärke von Usun, nämlich wenn er das Spiel vor sich hat. Also auch wie er den Angriff eingeleitet hat, die Übersicht und so weiter. Und dann eben dieses Durchlaufen, um dann im Strafraum auch da zu sein. Also ich finde immer noch, der ist da vorne auf der 9 verschenkt und sollte eher auf der 10 agieren.
Dann bin ich absolut bei dir. So, ich bin sowieso kein Freund von so einer falschen 9, aber eine richtige 9 haben wir im Moment nicht, weil Hayashi ja auch irgendwie nicht so hundertprozentig im Vollbesitz seiner Kräfte ist oder noch Trainingsrückstand hat. Da ferner ist irgendwie komplett außen vor. Und der Einzige, der mir dann noch für die Sturmmitte einfällt, ist Lukas Schleimer. Aber der hat halt in den letzten Spielen auf der rechten 8 oder auf der linken 8, je nachdem, wo er halt gerade gespielt hat, eigentlich auch immer ein riesengroßes Spiel gemacht.
Ja, also man könnte vielleicht noch Lohkämper zentral einsetzen.
Stimmt, das ist richtig, ja. Genau, den habe ich jetzt komplett vergessen.
Ist halt dann auch, wen nimmt man dafür raus? Das ist dann die Frage, beziehungsweise wie stellt man um, dass halt dass Usun in dem System auf einer 10 spielt?
Es ist eigentlich schon Wahnsinn, dass man sich darüber Gedanken machen muss, dass man das Spielsystem so irgendwie hinbekommt, dass man einen 18-Jährigen da unterbringt und eben möglichst seine Stärken ausspielen kann. Spricht schon alles für die Klasse von Can Usun, die er eigentlich jetzt schon hat, und der ist ja immer noch mitten in der Entwicklung.
Ja, also das ist schon krass, und ich finde es halt auch immer noch sehr sympathisch, wie der Junge am Boden bleibt und sich von dem Hype und seine Person nicht anstecken lässt. Und das ist sehr sympathisch, und da hofft man natürlich drauf, dass er jetzt auch in seiner Entwicklung nicht stagniert, sondern sich fleißig weiterentwickelt und dann eben für 70 Millionen zu Man City wechselt oder so.
Da machen sie aber echt ein gutes Geschäft dann. Also für gerade mal 70 Millionen. Aber gut, kommen wir mal wieder zurück zum Wochenende. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber nachdem er sozusagen im Gegenzug nach dem Lattenschuss da postwendend das 1:1 gemacht hat, spätestens da habe ich jetzt dann nochmal gedacht, okay, das ist jetzt mal wieder typisch FCN in dieser Saison. Jetzt packen sie die Gelegenheit beim Schopf und haben sozusagen mit der ersten wirklichen guten Chance den Ausgleich gemacht. Und jetzt kommen sie, jetzt versuchen sie alles. Aber irgendwie war da nur ganz, ganz laues Lüftchen.
Ja, das war bei mir auch der Gedanke so, ja, jetzt drehen wir das Ding mal wieder. Und hat es keimte schon leichte Hoffnung auf, die aber dann leider wie die Ingolstädter Hoffnung in der 96. Minute der Relegation durch Fabian Schleusner erstickt wurde.
Ja, das war dann in der 70. Minute wieder, war der Torschütze zum 1:0 Paul Nebel beteiligt. Der flankt nach innen und ja, Gürlien irgendwie nicht wirklich bei Schleusner. Der hat viel zu viel Platz, kommt aus 3 Metern nahezu unbedrängt zum Kopfball und die Chance hat er sich also nicht nehmen lassen. Der ein oder andere wird dann im Nachgang sich gedacht haben, okay, jetzt springt er auf die Knie und jubelt, das macht man nicht gegen seinen ehemaligen Verein. Aber ganz ehrlich, ich bin auch Fußballromantiker, aber als Spieler würde ich auch immer für den Verein, für den ich gerade spiele, jubeln. Also da kenne ich ehrlich gesagt dann auch
nichts. Ja, und ich meine, was verbindet Schleusner noch mit dem Club? Ein Tor und sonst relative Erfolglosigkeit. Und beim KSC hat er ja schon direkt nach dem Wechsel getroffen, wie er wollte, mehr oder weniger. Da ist er jetzt das, was sich der Club damals von ihm versprochen hat. Nämlich ein treffender Stürmer, fühlt sich offensichtlich wohl. Also da bei aller Fußballromantik, ich hätte an seiner Stelle auch gejubelt und also ist ja nicht so, als hätte er beim Club das Wappen geküsst oder sonst was. Also hat er ja nie einen großen Aufriss gemacht.
Ne, den großen Aufriss haben ja nur wir gemacht, weil wir den St. Schleusener-Tag sozusagen ins Leben gerufen haben, weil er uns damals wirklich einfach, sorry für den Ausdruck, aber wirklich mal den Arsch gerettet hat.
Oh ja.
In dem Fall war es eher weniger so. Schleusener hat getroffen, 2:1 wieder für den KSC. Und wer dann noch gedacht hat, der Club bäumt sich jetzt irgendwie großartig auf, der ist, gelinde gesagt, enttäuscht worden. Im Gegenteil, es ging dann irgendwie so ähnlich wie im Auswärtsspiel auf St. Pauli wieder in die andere Richtung, nämlich in den letzten Minuten. Genauer gesagt, zum einen in der 89. Minute und dann in der 4. Minute der Nachspielzeit ist der Club noch komplett auseinandergebrochen und aus dem 1:2 ist dann durch 2 Tore von Zivzivace ein 1:4 geworden. Der ein oder andere würde jetzt sagen, hätte es nicht gebraucht. Aber wenn man ganz objektiv ist, muss man sagen, das 4:1 geht aufgrund der gezeigten Leistungen in Ordnung.
Ja, wobei eben das 4:1 gerade hätte es nicht gebraucht, weil es war einfach nicht verteidigt. Also es wurde schon Stindl quasi nicht angegriffen und Zivzivace wurde überhaupt nicht verteidigt. Also da hat Gülen einfach nur Geleitschutz geboten und lässt ihm das Ding aus spitzen Winkel über Martinia ins Eck wuchten und ja, also das war ähnlich wie gegen St. Pauli, wo man dann sich in den letzten Minuten nochmal die Tordifferenz versaut.
Dementsprechend ging der Club dann mit einem 1:4 vom Platz. Die Mannschaft war bedient, Trainer war auch bedient. Und bevor wir bedient sind, machen wir eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist heute der Simon Strauß. Ja, Simon, 1:4 in Karlsruhe, das haben wir uns alle, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Mal wieder ein Totaleinbruch, so ähnlich wie auf St. Pauli. Der Sieg von Karlsruhe mehr als verdient. Auf der anderen Seite denke ich mir halt immer, lieber zweimal in der Saison kräftig einer auf die Nase gekriegt, als fünfmal mit 0:1 knapp verloren. Aber unterm Strich, du hast es vor der kleinen Unterbrechung schon angesprochen, das Torverhältnis ist jetzt wieder im Eimer. Wir sind jetzt wieder bei -3, sind zurück auf den 9. Platz gefallen. Auf Platz 2 sind jetzt 6 Punkte Rückstand, auf Platz 3 5 Punkte. Ich glaube, wir sind jetzt mal wieder ein bisschen ja, auf den Boden der Realität zurückgekommen, oder?
Ja, vielleicht war es der Dämpfer zur richtigen Zeit, bevor alle nur noch vom Aufstieg sprechen. Aber es sind auch nur 3 Punkte auf dem 4., die wir ja haben demnächst.
Und zwar genauer gesagt am Samstag um 13 Uhr. Da ist nämlich die Fortuna aus Düsseldorf zu Gast, die eben besagten Rang 4 belegt mit 21 Punkten. Diese 3 Punkte mehr als der 1. FC Nürnberg. Wer da immer noch fehlen wird nach seiner Rotsperre, ist Jens Kastrop. Und also wir haben vor der Saison, beziehungsweise nicht vor der Saison, aber jetzt während der letzten Spiele so immer festgestellt, ja, der Kader ist ziemlich breit und gut besetzt. Im Prinzip ist jeder Spieler irgendwie zu ersetzen. Aber je mehr wir auf Jens Kastrop verzichten müssen, also zum einen hat er ja schon eine Gelbsperre hinter sich, jetzt hat er die erste Hälfte seiner Rotsperre abgesessen. Ich wage mal die kühne Behauptung, dass Jens Kastrop eigentlich für den 1. FC Nürnberg nicht zu ersetzen ist im Moment.
Beziehungsweise der Spielertyp, der ist also eben mit einer defensiven Bissigkeit und aber gleichzeitig einer offensiven Dynamik. Und auch dem Überblick. Also so diese perfekte Mischung fürs Mittelfeld. Das ist, so einen haben wir nicht noch im Kader. Und deshalb fehlt er eben auch so sehr. Und ich glaube, solche Spieler sind allgemein rar gesät.
Können wir eigentlich von Glück reden, dass er uns vor der Saison nicht noch nach Österreich transferiert wurde? Also ich glaube, ohne ihn hätten wir einige Pünktchen weniger bei uns auf dem Konto.
Ja, auf jeden Fall. Da wird man wahrscheinlich irgendwo in den Sphären des KSC schweben. Aber es ist, also man muss natürlich, ich denke mal, der Trainer wird aus dem Spiel gegen KSC seine Lehren ziehen oder bereits gezogen haben. Und für das Spiel gegen Düsseldorf sicher einen anderen Matchplan haben und eine andere Idee, wie er Jens Kastrop hier ersetzt. Sei es mit einer Doppelsechs oder indem er Dumann oder Luhn auf die Acht stellt.
Und ebenfalls zu hoffen ist auch, dass Florian Flick dann einen besseren Tag erwischt als jetzt in Karlsruhe. Es war mit Sicherheit nicht eines seiner besten Spiele, aber unterm Strich war eigentlich die ganze Mannschaft weit weg von dem, was sie zu leisten in der Lage ist.
Das auf jeden Fall, ja.
Gleich am Dienstag kommende Woche geht es dann in Kaiserslautern weiter. DFB-Pokal. Da haben wir ja auch noch was gut zu machen. Anfang September gab es da eine 1:3 Niederlage. Und zusätzlich, das kam auch in den letzten Tagen, noch eine saftige Strafe in Höhe von 72.400 Euro für das Abbrennen von Pyrotechnik. Hoffen wir mal, dass es nicht wieder ähnlich wird dann am Dienstag.
Also wenn uns die Ultras mit einem ganzen Block voll Pyro in die nächste Runde pushen, dann sollte da auch noch ein paar Mark 50 übrig bleiben. Von daher ist mir das wurscht.
Dafür müssten sie dann aber auch gewinnen. Also dann darf es nicht so ausgehen wie im September.
Ja, das auf jeden Fall.
Bevor wir zur Mitgliederversammlung kommen, noch eine traurige Nachricht. Gestern kam sozusagen die Nachricht über den Äther, dass Agirmang Diawusi von Jahn Regensburg verstorben ist im Alter von 25 Jahren. Er war zwischen 2014 und 2015 auch in Nürnberg im Nachwuchsleistungszentrum und solche Nachrichten sind, ja, gehen mir persönlich immer auch ein bisschen an die Nieren und zeigen, dass es doch im Leben einiges andere gibt, was viel, viel wichtiger als der Fußball ist. Und unsere Gedanken sind auf alle Fälle bei seinen Angehörigen und Freunden.
Auf jeden Fall. Ruhe in Frieden. Und ich möchte hier aber auch noch ein herzliches Fick dich an Boris Reitschuster aussprechen, der den Tod von Diawusi nutzt, um das Ganze mit der Corona-Impfung in Verbindung zu bringen und hier auf dem Rücken eines jungen, viel zu jung Verstorbenen seine Hetze verbreitet. Und da, als ich das heute gesehen habe, kam mir da wirklich das kalte Kotzen hoch. Und ja, ich spreche jetzt keine weiteren Wünsche in diese Richtung aus, weil sonst könnte es justiziabel werden.
Also diesbezüglich habe ich noch gar nichts mitbekommen. Das ist für mich jetzt noch ganz neu. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war, dass die Polizei ermittelt, weil wohl bei Ex, ehemals Twitter, im Nachgang des KSC-Spiels ein Bild von Can Usun gepostet wurde mit einem Fadenkreuz über seine Abbildung. Da muss man sich wirklich fragen, was geht in den Gehirn von manchen Menschen vor, beziehungsweise die Frage, ob da überhaupt ein Gehirn vorhanden ist. Es ist abscheulich und ist einfach nur zu verurteilen.
Ja, aber der junge Mann hat es doch direkt relativiert. Das war doch nur eine Wette.
Ganz tolle Wette, ja.
Ja, super Wette. Also das nächste Mal soll er bitte wetten, irgendwie Kloreiniger zu trinken oder sonst was, aber nicht so einen Scheiß zu machen.
Zumindest sind wir jetzt bei einem Niveau angelangt, wo wir zum nächsten Sendungsteil übergehen können. Vergangenen Donnerstag stand die jährliche Mitgliederversammlung des 1. FC Nürnberg auf dem Programm. Die rund 1600 anwesenden Mitglieder, darunter auch wir beiden, hatten nicht nur eminent wichtige Dinge zu besprechen, wie zum Beispiel die Frage, warum gibt es von Ex-Coach Markus Weinzierl keine Autogrammkarte, sondern es stand vor allem die im Vorfeld zum Duell aufgebauschte Wahl dreier Mitglieder zum Aufsichtsrat an. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Thomas Gretlein erhielt nur 746 Stimmen und musste damit seinen Platz im Gremium räumen. Gewählt wurden Junli Pagenburg mit 1342 Stimmen, Raphael Schäfer mit 1040 Stimmen und Professor Dr. Matthias Fifka mit 928 Stimmen. Machen wir es kurz, Simon. Hättest du mit diesem Wahlausgang gerechnet?
Nee, ich hätte damit gerechnet, dass Dr. Thomas Gretlein wieder mit einzieht, also dass er zusammen mit Raphael Schäfer einzieht. Ich dachte, der dritte Platz entscheidet sich zwischen Matthias Fifka und Junli Pagenburg. Ich glaube aber auch, dass gerade Juni Pagenburg mit seiner doch wirklich guten Rede, wo er sich sehr stark auf sein Engagement für den Jugendbereich konzentriert hat, noch einige Unentschlossene auf seine Seite ziehen konnte. Ja, Matthias Pfiffka war auch eine sehr stabile Rede. Dr. Thomas Gretlein hat sich sehr auf seine bisherigen Erfolge beschränkt. Und Rafa Schäfer habe ich noch nie so aufgeregt vor dem Mikrofon gesehen. Also ich würde mal behaupten, von den Reden her wäre Rafa die Schwächste gewesen. Aber da stand dann eben wahrscheinlich bei vielen Leuten die Entscheidung schon im Vorfeld fest, dass sie Rafa wählen wollen, weil sie eben mehr Sportwissen, mehr sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat wollen. Sie haben aber da wahrscheinlich auch vergessen, dass wir das mit Junli Pagenburg als Ex-Profi ja auch schon drin haben. Aber gut, er war der Kandidat mehrerer großer Fangruppierungen und von daher war es safe, dass Rafa reinkommt. Aber wie gesagt, ich war etwas überrascht, dass Dr. Thomas Gretlein direkt rausfliegt.
Was mich vor allem gewundert hat, kurz vorher ging es ja um die Entlastung erst der Vorstände und dann des Aufsichtsrats, gab es bei der Entlastung der Vorstände noch, glaube ich, 24 Gegenstimmen oder 23, gab es bei der Entlastung des Aufsichtsrats gerade mal 11, die sozusagen keine Entlastung erteilt haben. In dem Moment war ich mir eigentlich sicher, okay, das geht für Thomas Gretlein gut aus, er wird wieder gewählt. Aber das, ja, so kann man sich dann täuschen. Und für mich die große Frage wird sein, kommenden Montag ist sozusagen die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats. Wer wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender? Weil man darf eins nicht vergessen. Thomas Gretlein hat dieses Amt erstens mal 9 Jahre inne gehabt und er hat so, was man so gehört hat, zwischen 40 und 50 Stunden an Zeit pro Woche hierfür aufgewendet. Und das wird sportlich, das Ganze auf andere Schultern zu verteilen. Und wenn, dann geht es in meinen Augen sowieso nur auf mehrere Schultern, weil einer allein wird diese Zeit gar nicht aufbringen können.
Ja, also das haben, glaube ich, vielen war das vorher nicht bewusst, dass zwar der Aufsichtsrat aus mehr Personen als Dr. Thomas Gretlein besteht, das war vielen bewusst, aber nicht, wie viel Arbeit und Herzblut er da reingesteckt hat. Also es ist auch, wenn man sich mal mit ihm unterhalten hat oder auch mit Leuten, die ihn kennen, so vorm Spiel unterhalten, dass mit wie viel wirklich Liebe er an diesem Verein hängt. Also ich glaube auch, diese Wahl wird ihm wahrscheinlich auch noch ein paar schlaflose Nächte kosten, weil er hat den Job, glaube ich, wirklich gern und unter vollem Einsatz seiner Kräfte gemacht.
Ja, da schauen wir mal, wie das dann in Zukunft so laufen wird. Was ist dein Tipp, wer Aufsichtsratsvorsitzender hat?
Ist schwierig. Also Matthias Pfiffka ist, glaube ich, auch erst kürzlich Vater geworden. Der wird Besseres zu tun haben. Außerdem hat er zusätzlich noch eine Professur an der FAU. Weiß nicht, also Rafa Schäfer meinte ja schon, er stünde bereit. Aber ob man direkt den Frischling das übernehmen lassen will, weiß ich nicht. Also Peter Mayer wäre natürlich der erste Stellvertreter.
Der angeblich auch demnächst dann in nicht allzu ferner Zeit in den Ruhestand wechselt.
Ja, aber der könnte es jetzt zumindest noch übernehmen bis dahin. Oder, ja, wen haben wir noch? Johannes Bisping, Chris Ehrenberg, Norbert Gunkler, Sandra Hummel, Uli Mali. Also Uli Mali könnte ich mir da sehr gut vorstellen. Und der hat ja jetzt, also der ist ja auch nicht mehr in der Politik so aktiv. Also Zeit hätte er wahrscheinlich.
Aber ich glaube nicht, dass er das anstrebt. Er ist ja aus der Politik auch ausgestiegen, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Und er, also so rein von der Persönlichkeit her und das, dem, was er darstellt, wäre er für mich eigentlich der ideale Kandidat. Allein mir fehlt der Glaube, dass er es machen würde.
Ja, also für mich eben auch. Also es ist, wenn man Uli Mali reden hört, er ist ein super Redner. Er ist, glaube ich, unglaublich intelligent. Und also jemand wie ihn fände ich ein sehr gutes Aushängeschild. Und gerade dadurch, dass er jetzt eben nicht mehr politisch aktiv ein Amt begleitet, würde man da jetzt auch nicht sagen, oh ja, dass es ein politisches Geschmäckle hat, sondern es wäre einfach jemand, der seit Jahren im Aufsichtsrat ist, also er ist ja auch der am längsten im Aufsichtsrat ist und von daher...
Und vor allem Sympathieträger in der Öffentlichkeit. Das darf man auch nicht vergessen.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wenn er gesagt hätte, er stellt sich nochmal zur Wahl als Bürgermeister in Nürnberg, dann hätten wir aktuell auch keinen CSU-Bürgermeister. Aber gut, also wäre schön, wenn er es übernimmt. Also lieber Ulrich Mali, wenn Sie das hören, do it.
Die Unterstützung von Total Beklubbt ist auf jeden Fall da.
Genau.
Was auch von vielen gespannt erwartet wurde, beziehungsweise, naja, unterm Strich konnte man sich schon ausmalen. Es ist ja am Vortag der JHV auch vom Kicker ein bisschen was geleakt worden. Nämlich die Finanzzahlen. Der Club hat im abgelaufenen Geschäftsjahr zum Bilanzstichtag 30.06.2023 einen operativen Jahresüberschuss von 0,3 Millionen Euro erzielt. Das waren im Vorjahr noch 2,5 Millionen Euro Miese. Dadurch hat sich auch das negative Eigenkapital von 1,4 auf eine glatte Million reduziert. Was da ein bisschen mit reinspielt, ist natürlich die Erlössteigerung durch die Eigenvermarktung, die man jetzt sozusagen in die eigenen Hände genommen hat und nicht mehr durch Sportfive machen lässt. Aber der wichtigste Punkt war, glaube ich, so ein kleiner Finanzkniff, den man angewandt hat. Und zwar gibt es da einen Forderungsverzicht eines nicht genannten Unternehmers mit sogenannten Besserungsscheinen in Höhe von, ich glaube, unterbrich mich, wenn ich da was Falsches sage, aber ich glaube, zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro soll das ungefähr sein.
Ja, es hieß irgendwie so unteres Mittelfeld im einstelligen Millionenbetrag, also ungefähr so um die 2,5 bis 3 würde ich da rauslesen. Es war etwas kryptisch formuliert von Nils Rosso. Ja, wir haben ja dann auch schon Witze gemacht, welcher anonyme Spender das denn jetzt hier abschmelzen lässt.
Schön ausgedrückt, also Simon.
So viel können wir sagen. Also der Kolportierte ist es wohl nicht. Ich weiß nicht, wer es ist. Mir wurde nur gesagt, wer es nicht ist. Und da fielen alle drunter, die ich so im Blick hatte. Und deshalb... Lieber anonyme Gläubiger des Clubs, vielen Dank dafür. Und man könnte ja auch eine Schenkung draus machen.
Naja, unterm Strich ist es ja schon fast eine Schenkung, denn durch diesen Forderungsverzicht hat der Club auch gleichzeitig, weil das ja bilanztechnisch dann wiederum als Einnahme verbucht wird, sozusagen auch die Seite ein bisschen verbessert. Ich muss da ganz ehrlich gestehen, ich bin da zu wenig in diesen Finanzdingen mit drin und gelinde gesagt interessiert es mich auch gar nicht, was da für Kniffe irgendwie angewandt werden. Beim Club ist es halt jetzt öffentlich geworden oder ja, zumindest hat man das auch öffentlich bekannt gegeben. im Rahmen der JHV, was bei anderen Vereinen da so unter der Hand läuft, da wird wahrscheinlich das überall ähnlich aussehen. Und ja, unterm Strich zählt für mich jetzt eigentlich nur, dass es nicht mehr ganz so kriminell schlecht aussieht, wie es noch im letzten Jahr war.
Ja, das ist das Wichtigste, und da kann man auch drauf aufbauen. Es wurde auch gesagt, dass zum Beispiel die Ausgliederung der Marketing GmbH sich deutlich früher amortisiert haben wird als ursprünglich geplant, was ja auch ein sehr gutes Zeichen ist, dass sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt hat und dass man eben nicht mehr von Sport 5 abhängig ist. Also sonst, ich bin, wenn wir nicht mal wieder kurz vor der Pleite stehen, sind mir die Finanzen vom Verein auch relativ egal. Mir ist da auch der sportliche Erfolg wichtiger, und wie vorhin schon gesagt, spätestens wenn wir Can Usun für 70 Millionen nach Manchester verkaufen, hat sich das eh alles erledigt.
Ja, und bevor der Simon jetzt hier völlig abhebt, machen wir noch eine ganz kurze Unterbrechung und sind gleich wieder zurück bei Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de.
Da nimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Wir sind zurück bei Total Beklubbt und wir sind mit meinem Gast Simon Strauß immer noch bei der Mitgliederversammlung von der letzten Woche. Ja, Simon, es gab noch eine Rede, und zwar hat ein Mitglied Dieter Hecking doch gebeten, für die kommende Mitgliederversammlung seinem Trainer gut zuzureden, dass dieser auf der Bühne mal wieder was sagt. Christian Fjell hat sich, ja, auch wenn ihm nicht so ganz wohl dabei war, sich dann doch zum Rednerpult begeben und hat sozusagen aus der Lameng heraus ein bisschen zu den Mitgliedern gesprochen, und für mich war das der lauteste Applaus des Abends, ne?
Ja, also deutlich. Da sieht man auch, was der Trainer aktuell mit dieser attraktiven Art Fußball zu spielen, und auch, wenn man einige wenige Spiele ausnimmt, auch erfolgreichen Art Fußball zu spielen, sich in kurzer Zeit für ein Standing bei den Fans erarbeitet hat, was unter anderem natürlich auch auf den gewählten Jugendstil zurückzuführen ist. Weil es sind Jungs aus dem eigenen NLZ, denen nimmt man auch eher ab, dass sie so viel, ja, mit so viel Herz oder annähernd so viel Herz wie die Fans am Verein hängen, weil sie eben schon so lange dabei sind. Und wenn die dann auch noch schön spielen und erfolgreich sind, dann ist es natürlich für die Fans das Größte. Und vor allem, man kann halt im Gegensatz zu den letzten Jahren endlich mal wieder auch ein Spielsystem und eine Idee dahinter, eine Spielidee erkennen. Und dass das die Fans zu Recht begeistert, ist natürlich klar. Vor allem, wenn man auf die letzten Jahre so zurückblickt.
Ja, und vor allem sorgt er dafür, dass man sich mal wieder mit Freude ein Spiel vom FCN anschauen kann. Und das ist verdammt viel wert. Was ist denn von dieser JHV bei dir noch so hängen geblieben? Außer ein paar, ja, wir haben vorhin schon eine offizielle Frage des Herrn Schur schon erwähnt. Es ist halt mal wieder ein bisschen folkloristisch geworden, wie so oft bei uns auf der Mitgliederversammlung. Aber unterm Strich habe ich so den Eindruck gehabt, es war deutlich entspannter und gesitteter als in den letzten Jahren.
Ja, also deutlich entspannter. Die Getränke im Stadion schmecken nach Müll, habe ich mir noch gemerkt. Und die Deutsche Bahn ist scheiße.
Dafür ist Lea Paulik mega geil.
Ja, genau. Das war so mein kleines Highlight, dieser, sagen wir mal, stark angetrunkene Fan, der erstmal einen Jahresrückblick gestartet hat, bis ihn Professor Dr. Adrian doch mal gefragt hat, ob er denn auch eine Frage hätte, weil er erstmal einen fünfminütigen Monolog über die letzten 30 Spiele oder so gehalten hat. Dieter Hecking war angenehm selbstkritisch, aber auch deutlich in Richtung seiner Kritiker. Und den hat er wirklich auch mit Fakten, also nicht populistisch, nicht unfair, sondern einfach nur mit Fakten ein bisschen das Wasser abgegraben und hat auch gesagt, also die Verpflichtung von Markus Weinzierl war ein Fehler, den muss er auf seine Kappe nehmen.
Das hätten wir ihm aber von vornherein sagen können.
Das hätten viele ihm von vornherein sagen können. Also ich glaube, am frühesten und am deutlichsten hat es damals Fadi Keplavi formuliert. Und ja, also es war alles in allem war schon sehr harmonisch. Viele bekannte Gesichter getroffen. So unser ehemaliger Gelegenheitspodcaster Flo Zenger war mit den Clubfrauen. Auch da Luana Valentini, liebe Grüße, die habe ich dann auch endlich mal persönlich kennengelernt. Katharina Fritsch war sowieso da. Und
die hat mir übrigens kurz nach Mitternacht draußen vor der Halle dann auch noch zum Geburtstag gratuliert.
Ja, also ja, es war eine schöne Veranstaltung. Irgendwie habe ich am Bierstand immer dieselben getroffen. Wir hatten da wohl einen ähnlichen Rhythmus oder die standen, haben sich einfach, wenn sie vorne waren, hinten wieder angestellt, weil die Getränke, also für die Menge an Mitgliedern war die Getränke- und Wienerle-Versorgung etwas unterdimensioniert. Also es war auch sehr schön, in einer Pause stand ich an, wollte mir noch was zu essen holen und dann war vor mir ein älteres Paar, das sich dann erstmal beklagt hat, dass es keine Wienerle mehr gibt. Was das denn soll und was es denn noch gibt, ja, Chili, aber nur noch Sin Carne. Ja, dann nehmen wir das Chili con Carne. Nee, Sin Carne, ohne Fleisch. Wieder was? Ohne Fleisch? Na, dann nehme ich so Brezen mit Schinken und Camembert. Ja, die gibt's entweder mit Schinken oder mit Camembert. Also bis die sich dann entschieden hatten und dann noch was zu trinken und dann noch aufgeregt und jetzt müssen sie auch noch 2 Euro Pfand zahlen. Das hat diesen ganzen Kaufvorgang nochmal um 5 Minuten gefühlt rausgezögert. Und hier kommt jetzt mal so ein kleiner Live-Pro-Tipp. Macht's doch gleich am Anfang, geht rein, holt euch euer Wienerle und euer Bier, da gibt's nämlich noch welche.
Genau, so haben wir es nämlich auch gemacht, haben dabei auch den Uli Dickmeier getroffen.
Grüße,
nachdem er uns auch gegrüßt hat in der letzten Ausgabe von KADEP. Ja, und dann war diese Mitgliederversammlung dann auch kurz vor Mitternacht vorbei. Und ja, jetzt können wir wieder warten bis zum nächsten Jahr. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es die immer nur einmal im Jahr gibt. Das reicht mir dann nämlich auch.
Ja, es ist halt auch wirklich schön. Das ist wirklich, diese Mitgliederversammlung ist halt auch so ein Querschnitt durch das ganze Stadion. Man hat den Bierdimpel und hat die Akademiker auf der Haupttribüne und zwischendrin hat man noch die Kurve. Und alle treffen sich zur Jahreshauptversammlung. Es ist immer wieder schön, aber wie du schon richtig sagtest, einmal im Jahr reicht auch.
Da freuen wir uns doch lieber auf die nächsten Termine, die jetzt in naher Zukunft anstehen. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, Samstag 13 Uhr, Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, zeitgleich im Übrigen, leider, das Endspiel der U17-Weltmeisterschaft Deutschland gegen Frankreich mit unserem Innenverteidiger Finn Jeltsch, der im Viertelfinale noch Man of the Match war und im Halbfinale leider einen Strafstoß im Elfmeterschießen verschossen hat. Aber wir drücken natürlich alle die Daumen, dass wir bald einen Weltmeister aus den Reihen des ersten FC Nürnberg nennen können. Ebenfalls angesprochen haben wir schon Dienstag 18 Uhr Auswärtsspiel auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Da geht es um den Einzug ins Viertelfinale im DFB-Pokal und natürlich um sehr, sehr viel Geld. Und dann haben wir noch was, das ist relativ frisch, eigentlich sehr, sehr frisch. Denn wer total beklubbt schon immer mal live in Natura und in Farbe erleben wollte, der hat jetzt am kommenden Mittwoch um 19 Uhr die Gelegenheit dazu. Am Nikolaustag findet die Podcast-Brause statt, das monatliche Live-Podcast-Event im Afterwork in Nürnberg. Im Rahmen dieses Formates stehen einmal im Monat drei Podcasts auf einer Bühne und nehmen vor Live-Publikum eine Podcast-Folge auf. Mit uns zusammen könnt ihr dann am Mittwoch die Hochzeitsplauderei und die Klimanachbarn erleben. Falls ihr hier dabei sein wollt, wir verlinken die Podcast-Brause hier bei uns auch in den Shownotes. Stehen, glaube ich, nur begrenzte Plätze zur Verfügung. Über den Link podcast-brause.de könnt ihr euch einen Platz reservieren. Wir würden uns sehr auf euch freuen und das ein oder andere Kaltgetränk wird dort sicherlich auch zu erwerben sein.
Auf jeden Fall. Auch von meiner Seite noch Grüße an den Kalli vom Afterwork, der mich heute angerufen hat und gefragt hat, ob wir nicht da teil sein wollen. Und wir nähern uns damit auch Kadepp wieder mehr an, weil deren erster Live-Auftritt damals mit den Spieltagsgedichten von Felix Wenzel war auch im Afterwork. Aber im Gegensatz zu Golotze wissen wir, dass es der Kalli ist und nicht der Charlie.
Ja, Stand jetzt wirst auch du wieder mein Gast sein, dann bei der ersten in Präsenz aufgenommenen Folge in der Geschichte von Total Beklubbt. Vielen Dank dir nochmal für den Kontakt und die Orga dieses Events und vor allem auch vielen, vielen Dank, Simon, dass du heute wieder die Zeit gefunden hast, mit mir über unseren Herzensverein zu sprechen.
Sehr, sehr gern.
Total Beklubbt findet ihr bei X, Facebook, Instagram und jetzt auch ganz neu bei Blue Sky. Wer uns da noch nicht folgt, der darf das sehr gerne tun. Wir freuen uns auch über jedes Like und euer Feedback. Dazu dürft ihr Total Beklubbt bei iTunes oder aber im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.